Die Straßen in Frederick, Colorado sind menschenleer. Nur das ferne Summen der Klimaanlagen durchbricht die nächtliche Stille. Die Idylle wirkt fast künstlich perfekt, wie eine Kulisse aus einem sorgfältig inszenierten Film. Es ist der 13. August 2018, kurz vor 2 Uhr morgens.
Ein dunkler Lexus biegt langsam und unauffällig in die Auffahrt eines modernen Einfamilienhauses ein. Die Scheinwerfer schneiden kurz durch die Dunkelheit, werfen flüchtige Schatten auf die perfekt getrimmten Büsche, bevor der Motor verstummt. Shannon Watts kommt gerade von einer anstrengenden Geschäftsreise aus Arizona zurück.
Die Müdigkeit klebt an ihr wie eine zweite Haut und in ihren Gedanken ist Shannon schon im Bett und bei ihren beiden Töchtern, die sie wieder so sehr vermisst hat. Jedes Mal fällt es ihr schwer, auf Reisen zu gehen und Bella und Celeste zurückzulassen. Und Shannon ist aktuell wieder schwanger, etwa in der 15. Woche. Sie freut sich sehr auf ihr Kind. Ihre Kollegin setzt sie ab. Shannon geht zur Tür. Ihre Schritte hallen leise auf dem Beton.
Shannon wirkt erschöpft, aber erleichtert, endlich zu Hause zu sein. Sie schließt die Tür hinter sich, das Schloss klickt leise, fast unhörbar. Und ab diesem Moment herrscht eine unheilvolle Stille. So, als würde das ganze Haus den Atem anhalten, wissend, was in seinen Mauern geschehen wird.
Und damit hallo zu Mord and Short, eurem True Crime Turbo. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja.
Das ist der Moment, der mir immer wieder eine Gänsehaut bereitet, denn das Haus sieht von außen so friedlich aus. Die Vorgärten sind makellos, aber drinnen wartet Chris, der Mann, den Shannon liebt, der ihr Ehemann ist, der Vater ihrer Töchter Bella und Celeste. Und dieses Haus wird nun zum Schauplatz eines Verbrechens, das die Welt erschüttern wird. Keine Einbruchsspuren, kein Kampf, den die Nachbarn gehört hätten, nichts, was auf Gewalt hindeutet. Nur ein Mann, der am nächsten Morgen seelenruhig seinen Truck belädt und zur Arbeit fährt, als wäre es ein ganz normaler Tag.
Während seine schwangere Frau Shannon und die beiden kleinen Mädchen spurlos verschwunden sind, als wären sie einfach verdampft und ihre Existenz ausgelöscht. Es ist dieser schockierende Kontrast, Jan, diese extreme Normalität, die so plötzlich in den absoluten Abgrund kippt.
Ja, es ist der Fall von Chris Watts, der Mann, der die Maske des perfekten Vaters und des liebenswürdigen Ehemanns so lange trägt, bis sie nicht nur Risse bekommt, sondern in tausend Scherben zersplittert und sein wahres, entsetzliches Gesicht enthüllt.
Wenn man Chris' Kindheit ansieht, findet man eigentlich nichts Auffälliges. Und genau das ist das Unheimliche. Er wird 1985 in North Carolina geboren. Ein ruhiger Junge, fast schon schüchtern, der nie durch Aggressionen auffällt. Er ist intelligent, besonders wenn es um technische Dinge geht. Chris hat ein fast fotografisches Gedächtnis für Mechanik. Er liebt Autos, kann Motoren in Rekordzeit auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.
Ein klassischer, guter Junge aus der Nachbarschaft, also keine Berichte über Schlägereien, keine Drogen, keine Jugendstrafen. Er ist der Typ, der immer hilft. Seine Mutter Cindy Watts vergöttert ihn regelrecht. Für sie ist er der Goldjunge, der perfekte Sohn, der nie widerspricht und immer tut, was man ihm sagt. Aber manche Psychologen betonen, dass genau diese extreme Problemlosigkeit ein Warnsignal war.
Genau. Chris tut alles, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Er hat keine eigene starke Identität, keine Ecken und Kanten. Er ist wie ein Chamäleon, das sich seine Umgebung und den Erwartungen anderer perfekt anpasst. Chris lebt für die Bestätigung von außen, für das Lob und für die Anerkennung. Und 2010 lernt er Shannon über Facebook kennen. Da ist er Mitte 20.
Shannon, die ein Jahr älter ist, ist angeblich das komplette Gegenteil von Chris. Extrovertiert, laut, ehrgeizig und eine echte Kämpfernatur. Shannon ist kontaktfreudig, liebt die Gesellschaft, hat aber auf der anderen Seite auch gerade eine schwere Krise hinter sich, nämlich die Trennung von ihrem Ex-Freund. Chris ist für sie jetzt der Fels in der Brandung. Und dann geht eigentlich alles recht schnell. 2012 heiraten sie und ziehen nach Colorado, um dort ein neues Leben aufzubauen. Ein Neuanfang in einem riesigen Haus mit 4 oder 5 Schlafzimmern, das sie sich eigentlich kaum leisten können.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Fassade des American Dream. Nach außen hin alles perfekt. Shannon postet fast täglich Videos auf Facebook. Sie ist eine Social Media Mom. Man sieht glückliche Kinder in Designerkleidung, einen attraktiven Ehemann und ein luxuriöses Leben. Shannon arbeitet für eine Wellnessmarke und verkauft Proteinshakes und Nahrungsergänzungsmittel. Sie zeigt scheinbar der Welt gern ihr Glück.
Aber hinter den Kulissen bröckelt es gewaltig. Schon 2015 müssen Shannon und Chris Privatinsolvenz anmelden. Das Haus ist eine erdrückende finanzielle Last. Shannon ist diejenige, die die Finanzen kontrolliert und versucht, alles zusammenzuhalten. Und Chris fühlt sich zunehmend eingeengt und bevormundet. Er beginnt, sich innerlich komplett zu distanzieren. Er flüchtet sich in exzessiven Sport, baut Muskeln auf und ändert auch seine Ernährung.
Und dieser neue Mensch trifft 2018 dann auf Nicole. Nicole ist der Katalysator für alles, was folgen sollte. Bei ihr kann Chris nämlich jemand anderes sein. Nicht der verschuldete Familienvater, nicht der Ehemann, der sich sagen lassen muss, wann er den Müll rausbringt. Bei Nicole fühlt er sich frei, begehrt, vor allem unbeschwert, ohne die Last seiner Familie. Er sieht in ihr einen Ausweg aus seiner Situation.
Chris führt also ein klassisches Doppelleben, ein Netz aus Lügen, das er immer dichter spinnt. Während Shannon mit den Kindern wochenlang bei ihrer Familie in North Carolina ist, verbringt Chris fast jede freie Minute mit seiner Geliebten. Er soll ihr erzählt haben, er sei getrennt, die Scheidung laufe bereits, er lebe nur noch wegen der Kinder im Haus. Er sucht mit ihr nach Wohnungen, sie gehen wandern, haben Sex in seinem Truck. Chris plant also eine Zukunft, in der Shannon und seine Töchter Bella und Celeste einfach nicht mehr vorkommen. Er löscht sie gedanklich aus.
Dass sich Eheleute trennen, ist das eine. Aber dass er auch seine Kinder scheinbar nicht mehr in seinem Leben haben will, die sind gerade mal 4 und 3 Jahre alt, das finde ich schon heavy. Das ist doch alles andere als normal. Shannon spürt schon länger, dass etwas ganz klar nicht mehr stimmt. Sie schreibt Chris seitenlange Nachrichten, fleht ihn an, ihr zu sagen, was denn los sei. Sie fragt ihn, liebst du mich noch? Gibt es eine andere?
Chris streitet angeblich alles ab und ist Shannon gegenüber abweisend. Er will sie nicht einmal mehr berühren und wendet sich im Bett von ihr ab. Shannon dagegen will die Ehe retten, vor allem für das ungeborene Baby, denn sie ist ja wieder schwanger, es soll ein Junge werden. Sogar einen Namen hat sie sich für das Baby bereits ausgesucht, Nico.
Und das bringt uns zurück zu dieser verhängnisvollen Nacht am 13. August 2018.
Ja, Shannon kommt spät nach Hause, die beiden haben ein Gespräch, so behauptet es Chris später in seinen verschiedenen, sich widersprechenden Versionen. Er sagt ihr, dass er die Trennung will, dass er sie nicht mehr liebt. Und dann passiert das Unfassbare, das, was niemand für möglich gehalten hätte.
Kurze Vorwarnung, die Tat ist nur schwer zu ertragen, deshalb werden wir hier nicht allzu tief ins Detail gehen. Denn Chris hat Shannon im Bett erwürgt. Während sie schwanger ist, während sie vielleicht sogar schläft oder gerade erst aufgewacht ist. Völlig wehrlos. Es gab wohl keine Abwehrverletzungen an seinem Körper. Er hat sie einfach beseitigt. Shannon wird 34 Jahre alt.
Und das Schlimmste, das, was diesen Fall so besonders grausam macht, kommt jetzt noch. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Sie sind aufgewacht, vielleicht durch den Lärm oder die Unruhe, die durch das Haus geistert. Chris lädt Shannons Leiche in seinen Truck und wickelt sie in ein Bettlaken. Dann holt er die 4-jährige Bella und die 3-jährige Celeste und setzt sie auf die Rückbank, direkt neben die Leiche ihrer Mutter, die auf dem Boden des Trucks liegt, bedeckt. Er fährt mit ihnen zu einem abgelegenen Ölfeld seiner Firma.
Am Ölfeld angekommen, vergräbt er Shannons Leichnam und tötet auch seine Kinder. Er legt ihre Körper in Öltanks, wohl in der Hoffnung, das aggressive Öl würde sie zersetzen oder sie würden nie gefunden werden. Einfach nur grausam.
Ja, es ist eigentlich unvorstellbar, dass ein Vater zu so etwas in der Lage ist. Chris ruft sogar die Schule der Kinder an, um sie abzumelden. Er schickt seiner geliebten Nicole normale SMS über ihre Zukunftsplanung. Also, er funktioniert wie ein Roboter, emotionslos und mechanisch. Und er inszeniert sich als verzweifeltes Opfer, das verlassen wurde und nun in großer Sorge sei um seine Familie, die spurlos verschwunden ist.
Oh ja, Chris gibt nämlich Interviews vor seinem Haus. Er sagt Sätze wie, ich will sie einfach nur zurück. Aber die Ermittler vermuten von Anfang an, dieser Mann verbirgt etwas. Und jetzt kommt die Überwachungskamera von Chris' Nachbarn ins Spiel.
Richtig, denn auf einem Video ist hier die Auffahrt von Watts nach der Tötung von Shannon zu sehen. Der Nachbar zeigt es der Polizei. Auf dem Video kann man erkennen, wie er verschiedene Dinge einlädt. Die Kinder sieht man allerdings wohl nicht ins Auto steigen. Doch Chris lügt gegenüber der Polizei und behauptet, er habe über den Babymonitor gesehen, wie Shannon die Kinder erwürgt habe, weil er sich trennen wollte. Und er sei dann in blinder Wut auf sie losgegangen.
Wow. Und was mich noch erschüttert, sein eigener Vater Ronnie ist im Verhörraum dabei. Chris weint an seiner Schulter, während er diese Lüge erzählt, die Shannon posthum zur Mörderin macht. Er will sich damit natürlich schützen und seine Tat rechtfertigen. Später bricht Chris dann ein und gesteht, dass er selbst der Täter gewesen sei und sowohl seine Frau wie auch seine Töchter getötet habe.
Ja, und da er im November 2018 dann ein umfassendes Geständnis ablegt, ist der Prozess kurz. Er tut das vor allem, um der Todesstrafe zu entgehen, die in Colorado zu diesem Zeitpunkt noch existiert. Shannons Familie zeigt hier eine unglaubliche Größe. Sie bittet nämlich die Staatsanwaltschaft, die Todesstrafe nicht zu fordern. Sie sagt so etwas wie, er hat schon genug Leben genommen. Wir wollen nicht, dass noch mehr Blut vergossen wird.
Puh, starke Worte. Und Chris Watts wird im November 2018 tatsächlich nur zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Er wird damit niemals freikommen. Zu diesem Zeitpunkt ist er 33 Jahre alt.
Aber sein Fall ist damit noch nicht zu Ende. Das Medienecho ist gewaltig und hält jahrelang an, eigentlich bis heute. Es gibt zahlreiche Dokus über seine Tat und jetzt wird es richtig bizarr.
Absolut, denn Chris Watts bekommt bis heute massenweise Briefe von Frauen aus der ganzen Welt. Groupies, die ihm Liebeserklärungen schicken, die mit ihm zusammen sein wollen, ihm Geld überweisen oder behaupten, sie könnten seine wahre Seele sehen.
Man spricht hier vom Phänomen der Hybristophilie, also das ist die sexuelle Anziehungskraft, die Mörder auf manche Menschen ausüben. Chris beantwortet viele dieser Briefe, schickt Fotos und auch religiöse Texte. Denn er hat sich im Gefängnis wohl radikal dem Glauben zugewandt. Er behauptet heute, er sei ein neuer Mensch und Gott habe ihm vergeben. Es soll wohl sogar recht aktuelle Briefe geben, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, in denen er schreibt, dass er jeden Tag mit den Bildern seiner Töchter spricht, die er in seiner Zelle aufgehängt hat. Er behauptet, er habe Frieden gefunden.
Frieden gefunden. Das klingt in den Ohren der Hinterbliebenen wahrscheinlich wie ein bösartiger Hohn. Es gibt nämlich auch Berichte, Chris habe in den letzten Jahren mehrfach versucht, sein Urteil anzufechten. Zudem soll er jetzt im Gefängnis eine Art inoffizieller religiöser Berater für andere Insassen geworden sein. Chris Watts nutzt seine traurige Berühmtheit, um zu missionieren. Viele Psychologen sehen darin nur eine weitere Maske, eine neue Form der Manipulation. Er kann nicht mehr der perfekte Vater sein, also ist er jetzt der perfekte Büßer. Er braucht die Aufmerksamkeit, das Gefühl, etwas Besonderes zu sein.
Und wie man diesen Fall auch dreht und wendet, es bleibt die quälende Frage nach dem Warum. War es eine spontane Tat in einem Moment der Raserei oder war es alles eiskalt geplant? Die Ermittler finden wohl auf Chris' Computer heraus, dass er schon Tage vor den Morden nach den GPS-Koordinaten des Ölfelds gesucht hatte. So zumindest behaupten es manche Quellen. Und wenn dem wirklich so war, dann war es ein tödlicher Plan.
Chris wollte ein neues Leben mit Nicole. Ohne Altlasten, ohne Unterhaltszahlungen, ohne Komplikationen. Seine Familie war für ihn in diesem Moment nur noch ein Hindernis, das er entsorgen musste. Er hätte sich scheiden lassen können. Es wäre schmerzhaft gewesen, teuer und kompliziert, aber seine Familie wäre noch am Leben.
Doch das war für ihn wohl keine Option. Er wollte vielleicht nicht derjenige sein, der seine schwangere Frau verlässt. Er wollte, dass sie verschwinden, um sein sauberes Image zu wahren. Wenn man sich heute die Bilder von Bella und Celeste ansieht, diese strahlenden Augen, dieses unschuldige Lachen, Es ist einfach unbegreiflich. Und man findet im Netz auch Familienfotos. Es sieht nach purem Glück und Harmonie aus.
Das ist vielleicht das gruseligste Fazit, das man aus diesem Fall ziehen kann. Die größte Gefahr lauert nicht immer in einer dunklen Ecke, sondern manchmal direkt am eigenen Frühstückstisch, hinter der Maske der Normalität.
Ein Fall, der uns bewegt und fassungslos zurücklässt. Euch geht es bestimmt nicht anders. Und das war es auch von uns für heute. Nächste Woche sind wir natürlich mit einer neuen Mord in Short-Folge wieder für euch da.
Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund.